Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Wir wollen ja immer aktuell sein, wollen das, was gerade passiert, einordnen und besprechen, schauen, was hat es für Auswirkungen. Und wir hatten jetzt am 28. Januar ein nicht so schönes BGH-Urteil zum Punkt Untervermietung von Wohnungen. Also, jetzt mal einmal, muss man das mal ganz klar sagen, jeder hat das Recht, jeder Mieter hat das Recht, unterzuvermieten, aus wichtigem Grund. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du gehst für ein halbes Jahr ins Ausland oder du gehst für ein paar Monate jetzt von Bayern, ziehst du nach Hamburg, kommst aber wieder zurück, dann darfst du das. Du musst es dem Vermieter anzeigen, du musst ihm sagen, wer zieht ein. Und wenn es dann auch Verwandte sind oder was, dann sowieso, aber eben auch bei Fremden. Und dann muss der da zustimmen, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor, dass er diese Person als Untermieter nicht haben kann, dass sie nicht verträglich ist. So, also das mal so vorausgesetzt. In dem Fall ging es jetzt einfach darum, dass wir einen Mieter dort haben in dem Urteil, der hat für seine 65 Quadratmeter in Berlin 460 Euro Miete bezahlt, was ja wirklich super günstig war, und ist ins Ausland gegangen und hat da eben untervermietet. Und er hat für 962 Euro kalt weitervermietet. Sprich, mehr als doppelt so viel. Jetzt geht es in diesem BGH-Urteil nicht darum, um die Höhe, ob das jetzt also Mietwucher ist oder nicht. Das haben die vollkommen außen vor gelassen. Das war nicht Gegenstand. Wenn man sich den Mietspiegel Berlin anschaut, dann kommt man drauf, dass die wirklich die maximale Miete wäre, ich glaube, 738 Euro gewesen. Also er war ordentlich drüber. Aber nochmal, darum ging es nicht. Es ging jetzt auch nicht darum, ob das jetzt okay ist, dass der Mieter so viel bezahlt, der Untermieter. Und wäre das in Ordnung, wenn dann der Vermieter vom Mieter was bekommt? Was ja eigentlich auch, ja, könnte man sagen, wäre in Ordnung. Könnte man auf die Idee kommen, dass man sagt, ich vermiete das unter, ich vermiete es teurer und da gebt ihr was. Ja, mein Gott. Also der Mieter hat argumentiert, dass er so unfassbar teure Möbel hat. Und diese teuren Möbel würden diese hohe Miete rechtfertigen. Generell ist es so, natürlich verlangst du für die Möblierung einen Zuschlag, ganz klar. Wenn du jetzt denjenigen auch nicht so gut kennst, dann kann es dir ja auch passieren, dass du dir ein faules Ei in die Wohnung holst. Ja? Also auch das ist schon passiert, jemand, der ständig feiert oder unordentlich oder ist oder sonst irgendwas. Also darfst nicht vergessen, du hast die Verantwortung. Also du bist als Hauptmieter verantwortlich auch für deinen Untermieter. Und wenn der jetzt die Hausordnung stört, den Hausfrieden stört, dann fällt es alles auf dich zurück und du bist verantwortlich. Dann ist es natürlich so, dass die Möbel anders abgewohnt werden, wenn der jetzt, ja, ich würde nicht sagen, was kaputt macht, aber es gibt ja, ja, ich muss nicht unbedingt immer alles kaputt sein, aber einfach mehr abwohnt. Also sprich, deine Möbel, die, ja, leiden darunter, aber kann man jetzt vielleicht auch nicht so sagen. Auf jeden Fall ist es gerechtfertigt, dass man für die Möblierung auf jeden Fall einen Zuschlag nimmt. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber wie gesagt, kein Geschäftsmodell. Jetzt muss man nochmal unterscheiden zwischen möblierter Untervermietung und Airbnb, also der gewerblichen Untervermietung. Du weißt ja, Airbnb ist gewerbliche Untervermietung, genauso wie jetzt Arbeitnehmerunterkunft eine gewerbliche Vermietung ist. Davon spricht das BGH auch nichts, ja? Sondern der BGH. Es geht wirklich darum, kein Geschäftsmodell mit Untervermietung. Also der muss jetzt natürlich ausziehen. Ja, ich fand es schon, ich weiß nicht, ich hätte es wahrscheinlich nicht durchgeboxt, weil ich fand die Miete echt überzogen, das muss ich schon sagen. Finde ich nicht in Ordnung. Nee, finde ich echt nicht in Ordnung. Das ist tatsächlich zu viel. Ja, was bedeutet das jetzt für dich, dass du das einfach im Auge haben musst, also dass du den Bogen nicht überspannen darfst? dass du untervermietest, ja, aber wenn du untervermietest, dass das echt angemessen ist, sodass du jetzt kein Geschäftsmodell draus machen kannst. Also, was mir gerade einfällt, ich kenne ja jemanden, der ist mehr oder weniger zur Probe zu seiner Partnerin gezogen und hat gesagt, also er behält die Wohnung noch ein Jahr, wenn es gut geht, dann kann er rausgehen als Mieter und wenn nicht, kommt er wieder zurück. Also das nur so nebenbei. Es gibt also noch andere Sachen als nur rein berufliche. Ja, also wenn du vermietest, denk immer dran, dass du deinen Vermieter informierst, dass du informierst den Hauseigentümer. Er kann zum Beispiel auch sagen, das habe ich schon erlebt, dass du nicht die ganze Wohnung untervermieten darfst, sondern zum Beispiel bei einer Dreizimmerwohnung, dass du ein Zimmer behalten musst. Also das darf der Vermieter tatsächlich auch sagen. Ja, damit herrscht jetzt Klarheit, zumindest in puncto Untervermietung. Wo immer noch keine Klarheit herrscht, das ist bei der möblierten Vermietung an sich. Wie viel ist denn angemessen für eine Möblierung? Was nimmt man da? Ja, es gibt halt verschiedene Vorschläge. Die SPD kam ja mit dem Vorschlag um die Ecke, nö, da macht man halt einfach 5% der Netto-Kaltmiete als Möblierungszuschlag. Also ich meine, das finde ich sowas von daneben, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich meine, ich brauche eine Küche. Ob das jetzt ein Einzimmer-Apartment ist mit 26 Quadratmeter oder eine Wohnung mit 100 oder mit 80 oder mit 60. Ja? Oft ist es so, dass kleine Küchen eingepasst werden müssen und die sind dann teurer als so eine 0815-Küche, wo du vielleicht gebraucht kaufen kannst und hinstellen kannst. Und dann zu sagen, 5% der Netto-Kaltmiete, hallo? Stell dir vor, du hast eine Wohnung, die kostet 400 Euro Miete und dann kriegst du 20 für einen Möblierungszuschlag. Also das finde ich absolut daneben. Ja, wirklich wahr. Du musst es ja abschreiben. Ich meine, wenn ich denke, wenn du in der Steuer schaust, ich glaube, da hast du bei den Möbelabschreibungen zwischen 7 und 15 Jahren, soweit ich mich erinnere. Und das wäre ja quasi eine noch höhere, eine noch längere Abschreibungsdauer. Also das, finde ich, spiegelt einfach nicht die Realität wider und auch nicht der Vorschlag, dass man 1% vom Anschaffungspreis absetzen darf. 1%? Hallo? Als ob die 100 Jahre alt werden würden, die Möbel. Ja, also das Ganze ist in meinen Augen sehr unausgegoren. Ich hoffe sehr, dass die SPD da nicht damit durchkommt. Ich finde es wirklich vollkommen daneben, denn das führt nicht dazu, dass man teuer möbliert und wirklich schön, sondern es führt dazu, dass man halt dann doch wieder zu IKEA-Sachen greift, wobei jetzt IKEA nicht per se schlecht ist, um Gottes Willen. Oft ist ja so dieser Mix, der es ausmacht. Aber das ist dann vielleicht doch eher so in diese Richtung, ja, dann tun wir es halt billig vermieten und oder billig mit billigen Möbeln vollstellen und nicht so schön vermieten, ja. Also das fürchte ich, ist dann so die Konsequenz draus. Was hast denn du für Konsequenzen draus? Und da ist es wieder, wenn dein Geschäftsmodell mit einer Wohnung nur dann funktioniert, wenn du möbliert vermietest, dann lass die Finger davon. Ich sag's dir, wie es ist. Das ist alles, du siehst es bei dem Urteil jetzt, es ist einfach alles ein heißes Eisen. Weil, nochmal, das BGH hat nicht über die Höhe geurteilt. Wer legt denn die Höhe fest? Was wäre denn gewesen, wenn der tatsächlich jetzt nur 700 Euro verlangt hätte? Auch, also das sagt ja das BGH-Urteil nichts aus. Das sagt ja nur, Geschäftsmodell ist nicht. Dann kann der Vermieter trotzdem sagen, ja Moment mal, der verlangt ja trotzdem 250 Euro mehr. Und so viel kosten ja die Möbel nicht. Verstehst du? Das ist ein total heißes Eisen und da muss man so aufpassen. Also da, ja, da sollte dir der Schnabel sauber bleiben. Wirklich, mach das so, wie es gehört. Vermiete dann unter, wenn du tatsächlich in Not bist. Mach möblierte Vermietung nur, wenn du es gewerblich machen möchtest, wenn du wirklich diese Umnutzung hast fürs gewerbliche Vermieten. Das musst du einen Bauantrag stellen, beim Bauantrag, das ist bei jedem Land verschieden, muss bestimmte Voraussetzungen haben. Bei uns zum Beispiel musst du immer einen Stellplatz dabei haben. Ja? Kannst du den nicht nachweisen, ist es in der Regel so, ich sage mal in der Regel, weil hundertprozentig will ich es jetzt auch nicht sagen, dass du keine Umnutzungsgenehmigung bekommst. Also gewerbliche Untervermietung, Kurzzeitvermietung, auch wo ist da die Grenze? Klar, du kannst es, ich glaube, ein paar Wochen im Jahr kannst du es untervermieten, ohne dass es gewerblich gilt. Aufpassen auch bei Airbnb mit der Mehrwertsteuer. Du musst normalerweise da Umsatzsteuer verlangen und diese auch abführen. Und nicht vergessen, Airbnb meldet es auch den Finanzämtern. Also nochmal, schau, dass deine Wohnung funktioniert ohne Shishi, ohne irgendwas. Wenn deine Wohnung funktioniert ohne das, wenn du es ganz normal vermieten kannst, dann kannst du es ja trotzdem mal ausprobieren, eine gewerbliche Vermietung und so weiter. Das hindert dich ja nicht. Aber wenn sie nur funktioniert, wenn du möbliert vermietest, dann kann es eben passieren, dass du ja irgendwann einmal einen Riegel vorgeschoben kriegst. Sei es, dass du als Mieter und Untermieter handelst oder als Eigentümer und du vermietest es quasi als Eigentümer, hast einen Hauptmieter. Ich würde die Finger davon lassen, auch von den ganzen, diese ganzen Co-Living Spaces. Bei uns ist es ja immer WG, also ich heiße ja immer nur WG. Jetzt heißt es ja Co-Living Spaces und da ist es auch so, natürlich funktioniert das. Klar, je kleiner eine Wohnung, desto mehr Zimmer das hat, desto besser ist es, desto mehr kannst du einzelne Leute reinstecken. Natürlich ist es lukrativ. Aber was ist, wenn es aus irgendeinem Grund dann nicht mehr erlaubt ist? Dann stehst du da und hast eine überteuerte Wohnung. Beziehungsweise du zahlst dich dumm und dämlich an den Kosten und du kriegst es nicht mehr rein, weil einfach dein Geschäftsmodell hier nicht mehr klappt. Oder wenn du sagst, naja, wir machen jetzt ein möbliertes Vermieten, weil das ist jetzt gerade so en vogue und das ist ja nicht nur für Studenten, sondern auch für andere. Schau bitte auch, wo die Wohnung liegt, wie alt sie ist. Es geht dann noch, wenn die einen Neubaustatus hat, weil dann bist du außerhalb von diesen ganzen Mietpreisbremsen, Gedöns und so weiter. Das heißt, die Wohnung, die muss auf jeden Fall jünger sein als 2014. Und es könnte auch sein, dass 2014, dass diese Zahl wackelt. Wir wissen es nicht. Aber wenn deine Wohnung Neubau ist oder sagen wir mal vielleicht 10 Jahre alt oder saniert auf Neubauniveau, dann bist du natürlich schon auf der sicheren Seite mit der Mietpreisbremse und dem Mietendeckel. Also das ist das Positive. Aber schau trotzdem, wo liegt diese Wohnung? Ist da wirklich eine Uni in der Nähe? Also wenn du auf Studenten gehst, dann sollte das schon relativ universitätsnah sein und nicht einfach irgendwie JWD. Das kann dir ganz schnell um die Ohren fliegen. Ich würde mich auch nicht so sehr auf Firmen verlassen. Ich meine, du erinnerst dich, wenn Audi hustet, hat Ingolstadt Grippe, so heißt es. Das heißt, wenn man zu sehr abhängig ist von einer einzelnen Industrie, dann kann es unter Umständen, kann das auch mal das System implodieren. Das heißt, erst steigen immer die Preise, ist ganz klar. Geht es dann der Branche schlecht, dann müssen die Leute entlassen werden, dann ziehen die weg, dann gibt es Leerstand, dann gehen die Preise runter und so weiter und so weiter. Deshalb halte ich das immer für gut. Such dir eine Universitätsstadt, eine Stadt, wo tatsächlich ja viele Behörden sind. Das ist auch gut, weil das sind stabile Einnahmen. Such dir Städte mit einem Wachstum, die einfach, wo man weiß, die werden in Zukunft wachsen. Meide diese, bei denen die Einwohner schrumpfen. Da gibt es verschiedene Karten, die da von den verschiedensten Instituten auch herausgegeben werden. Da kannst du dich schlau machen. Das ist halt einfach wichtig. Du musst schauen, wo es ist. Du musst schauen, dass es sich trägt ohne Shishi. Wie gesagt, kannst Shishi mal ausprobieren. Das ist super. Das boostet deine Rendite. Muss sie aber anders auch rentieren. Und halte dich schlicht und ergreifend einfach ans Gesetz. Ich kann es nicht anders sagen. Da fährst du immer gut, da kannst du ruhig schlafen und alles ist fein. Ja? Ich wünsche dir immer Glück mit deinen Mietern. Auf jeden Fall. Und jetzt gehe ich und schaue zu, wie die Deutschen hoffentlich das Handball-EM-Finale gewinnen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.